Termine sind den Flyern zu entnehmen. Es geht nächste Woche schon weiter in Berlin. Dein Vortrag zu Antisemitismus und Krise in der Schankwirtschaft, leider wie immer. Es spricht Justin Monday aus Hamburg. In Potsdam wird dann die Veranstaltungsreihe vorläufig zum Abschluss gebracht mit einem einzelnen Vortrag zur Psychoanalyse von Johanna Schmidt. Das ist dann aber erst nach Ostern im Sputnik.
Ja, also ich bedanke mich für die Einladung und ich muss mal was vorausschicken. Also es handelt sich hier um einen Theorievortrag. Und wer also mit Theorie nichts am Hut hat, der wird da also unglücklich dabei. Und damit die Ansprüche vorher schon klar sind. Also ich fange dann einfach mal an. Nach einer langen Phase des Dekonstruktivismus, der vor allem in den 1990er Jahren die feministische Theoriebildung dominierte, hat seit dem Krisenschub in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre feministische Ökonomiekritik wieder an Fahrt gewonnen. Dabei stehen private und professionell erbrachte Care-Tätigkeiten heute bzw. heute wieder im Zentrum feministischer Beschäftigung. In dem Vortrag werden einige dieser Care-Konzepte kritisiert. Es wird dafür plädiert, die Abspaltung des Weiblichen vom Wert bzw. Mehrwert als dem prozessierenden Widerspruch vorausgesetzten und mit ihm dialektisch verschränkten Basiszusammenhang zu betrachten, der schließlich zum Verfall des kapitalistisch-patriarchalen Systems führt. Das heißt, die Abspaltung kann einerseits nicht als vom Wert abgeleiteter Nebenwiderspruch abgetan werden, wie es orthodoxe Marxistinnen und Wertkritikerinnen gerne hätten. Andererseits kann Care aber auch kein Ausgangspunkt für Utopien sein. Ich gehe jetzt zunächst mal auf den Begriff der Wertabspaltung als gesellschaftlichen Basiszusammenhang, also den nehme ich jetzt in den Fokus erstmal. Ich gehe dabei davon aus, dass nicht bloß der Wert als automatisches Subjekt totalitätskonstituierend ist, sondern es muss gleichermaßen dem Umstand Rechnung getragen werden, dass im Kapitalismus auch Reproduktionstätigkeiten anfallen, die vor allem von Frauen getragen werden. Damit meint Wertabspaltung, dass im Kern als weiblich bestimmte Reproduktionstätigkeiten, aber auch damit verbundene Gefühle, Eigenschaften, Haltungen, Emotionalität, Sinnlichkeit, Fürsorgetätigkeit und Ähnliches eben vom Wert abgespalten sind. Die weiblichen Reproduktionstätigkeiten im Kapitalismus haben so einen anderen Charakter als die abstrakte Arbeit. Deswegen können sie auch nicht umstandslos unter diesem Begriff subsumiert werden. Es handelt sich um eine Seite der kapitalistischen Gesellschaft, die durch das Marx'sche Begriffssystem nicht erfasst werden kann. Diese Seite ist mit dem Wert Mehrwert zusammengesetzt, gehört notwendig zu ihm. Andererseits befindet sie sich jedoch auch außerhalb davon und ist deswegen seine Voraussetzung. Mehrwert und Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das eine kann nicht aus dem anderen abgeleitet werden, sondern beide gehen auseinander hervor. Insofern kann die Wertabspaltung auch als Metalogik begriffen werden, die die warenförmigen Binnenkategorien übergreift. Die Kategorien der politischen Ökonomie reichen jedoch auch noch in anderer Hinsicht nicht aus. Die Wertabspaltung muss auch als ein spezifisches soziopsychisches Verhältnis aufgefasst werden. Bestimmte minder bewertete Eigenschaften, Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakterschwäche und Ähnliches, werden der Frau in Anführungsstrichen zugeschrieben und vom männlichen Subjekt abgespalten. Derartige geschlechtsspezifische Zuschreibungen charakterisieren wesentlich die symbolische Ordnung des kapitalistischen Patriarchats. Es gilt somit beim kapitalistischen Geschlechterverhältnis über das Moment der materiellen Reproduktion hinaus sowohl die sozialpsychologische als auch die kulturell-symbolische Dimension zu berücksichtigen. Gerade auf diesen Ebenen erweist sich das kapitalistische Patriarchat als gesellschaftliches Ganzes. Die fundamentale Wertkritik geht mit Marx nun davon aus, dass ein Widerspruch von Stoff, Waren und Form, Wert, krisentheoretisch betrachtet, letztlich sozusagen das Gesetz ist, das zu Reproduktionskrisen und zum Zerfall, Zusammenbruch des Kapitalismus führt. Schematisch ausgedrückt wird die Wertmasse pro einzelnen Produkt immer kleiner. Die Folge ist ein Produktenreichtum, wobei die Wertmasse gesamtgesellschaftlich schmilzt. Entscheidend ist hierbei die Produktivkraftentwicklung, die wiederum eng mit der Ausbildung und der Anwendung der Wissenschaft, besonders der Naturwissenschaft, zusammenhängt, im Kontext eines kapitalistischen Gesamtzusammenhangs. Mit der mikroelektronischen Revolution wird, im Gegensatz zum Zeitalter des Fordismus, in dem die relative Mehrwertproduktion durch den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften zur Mehrwertgewinnung kompensiert wurde, nun zunehmend, also im Postfordismus wird nun zunehmend die abstrakte Arbeit obsolet. Es kommt zu einer Entwertung des Werts und einem Zusammenbruch des Wertverhältnisses, wobei Robert Kurz bereits 1986 geschrieben hat, dass man sich den Zusammenbruch nicht als einmaligen Akt vorstellen darf, obwohl plötzliche Einbrüche und Zusammenbrüche, zum Beispiel Bankenkrachs, Massenpleiten etc., durchaus Bestandteile dieses sein werden, sondern als einen historischen Prozess, eine ganze Epoche von vielleicht mehreren Jahrzehnten, in denen die kapitalistische Weltökonomie aus dem Strudel von Krise und Entwertungsprozessen, anschwellender Massenarbeitslosigkeit nicht herauskommen kann. Heute ist längst deutlich geworden, dass nicht nur die eben durch diesen Prozess vermittelte Verunmöglichung der Erzielung von Rendite durch Mehrwertgewinnung zu einem Ausweichen auf die Spekulationsebene geführt hat, sondern die darin gipfelnde gesamte Dynamik tatsächlich zum Verfall des Kapitalismus führt. Entscheidend ist nun jedoch diese Struktur und Dynamik hinsichtlich der Wertabspaltungskritik zu modifizieren. Die Abspaltung ist nicht, wie es erscheinen könnte, eine statische Größe, während die Wertlogik das dynamische Moment darstellt, sondern sie ist in dialektischer Verwobenheit dieser zugleich vorgelagert und ermöglicht diesen prozessierenden Widerspruch erst, weshalb auch von einer prozessierenden Wertabspaltungslogik ausgegangen werden muss. Die Abspaltung ist also an der Eliminierung lebendiger Arbeit zutiefst beteiligt. Dabei verändert sie sich in diesem Prozess auch selbst. Gerade in den Naturwissenschaften, deren Anwendung im Produktionsprozess die Produktivkraftentwicklung im kapitalistischen Patriarchat erst ausmacht, aber auch der Herausbildung der Arbeitswissenschaft, bei der die optimale Steigerung der Effizienz und rationellen Organisation des Produktionsprozesses, also es darum geht, Stichwort Taylorismus, war eine Abspaltung des Weiblichen und entsprechender Frauenbilder geradezu die stumme soziopsychische Voraussetzung ihrer Existenz, die auch auf der symbolisch-kulturellen Ebene ihren Ausdruck findet. Also Frauen sind weniger rational, schlechter in Mathematik und Naturwissenschaften als Männer und Ähnliches. Aber nicht nur in naturwissenschaftlichen, philosophischen, theologischen und so weiter Diskursen seit der Neuzeit zeigt sich eine Abspaltung des Weiblichen. Vielmehr realisiert und materialisiert sich diese Zuordnung in der fordistischen Phase. Durch eine Abspaltung des Weiblichen bedingt, selber bedingt, indem nun der Mann zum Familienernährer und die Frau zur Hausfrau in der durchgesetzten kleinen Familie zumindest dem Ideal nach wurden. Je mehr sich die gesellschaftlichen Verhältnisse versachlichten, desto mehr griff eine hierarchische Geschlechterdichotomie real. Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung, die das kapitalistische Patriarchat mit seinem prozessierenden Widerspruch erst begründet und als solches deren Entwicklung selbst erst hervorbringt als entscheidende Bedingung für die Produktion von relativem Mehrwert und dass die Schere zwischen stofflichem Reichtum und Wertform schließlich immer mehr aufgeht, ist eine solcher Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen Voraussetzung. Versachlichung und die Herausbildung hierarchischer Geschlechterverhältnisse bedingen sich historisch prozessual gesehen so und sind gerade kein Gegensatz. Eine solcher Art bestimmte Abspaltung des Weiblichen als Voraussetzung der Produktivkraftentwicklung führte nun schlussendlich zur mikroelektronischen Revolution, die nicht nur die abstrakte Arbeit, sondern auch klassisch moderne Geschlechtsmuster und die Hausfrau ad absurdum führte. Die Ausweitung ehedem privat erbrachter Reproduktions-, Fürsorge- und Care-Tätigkeiten, die nun in den professionellen Bereich überführt wurden, ist dabei ökonomisch gesehen ein Bestandteil der Krise, als die Mehrwertmasse umverteilt werden müsste, um diese Tätigkeiten überhaupt zu finanzieren. Also, und diese Umverteilung von Mehrwert ist aber im heutigen Kapitalismus, so wie er ist, und durch seine Mechanismen eben gar nicht mehr möglich. Es entsteht somit auch ein Reproduktionsdefizit, wenn Frauen derartige Tätigkeiten nicht mehr erledigen können, sondern sie doppelt belastet sind. Professionell erbrachte Pflege- und Fürsorgetätigkeiten kommen dabei ebenso an ihre qualitativen Grenzen, da sie sich gegen Effizienzgesichtspunkte weitgehend sperren. Dabei können Frauen heute auch nicht mehr auf den Reproduktionsbereich festgelegt werden, auch wenn sie tatsächlich oft im Care-Bereich oder ähnlichen Dienstleistungen landen. Frauen sollen heute im Prinzip Arbeit jedweder Art annehmen, auch eine bislang männlich konnotierte, obwohl sie dabei faktisch noch immer für den Care-Bereich auch in der Privatsphäre zuständig sind. Die Abspaltung ist somit keineswegs verschwunden, was sich zum Beispiel auch in geringeren Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten zeigt. Wenn die abstrakte Arbeit obsolet wird, kommt es andererseits jedoch auch zu Hausfrauisierungstendenzen bei Männern. Es kommt so zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn die Institutionen Familie und Erwerbsarbeit bei zunehmenden Krisen- und Verelendungstendenzen erodieren, ohne dass grundsätzliche patriarchale Strukturen und Hierarchien verschwunden wären. Heute sind Frauen zur Berufstätigkeit bestimmt, schon um des schieren Überlebens willen. Frauen sind es dabei auch in den Slums der sogenannten Dritten Welt, die Selbsthilfegruppen initiieren und zu Krisenverwalterinnen werden. Gleichzeitig sollen sie jedoch auch hierzulande in den Kommandohöhen von Wirtschaft und Politik Trümmerfrau-Funktionen vertreten, notfalls laut Quote, wenn der Karren in der fundamentalen Krise im Dreck steckt. Die Wertabspaltung als historisch dynamisches Grundprinzip, verbunden mit der auf ihr basierenden Produktivkraftentwicklung, untergräbt so ihr eigenes Fundament, die Reproduktionstätigkeiten in der Reproduktionssphäre. Zentral ist dabei, um es noch einmal zu sagen, dass die Veränderungen im Geschlechterverhältnis aus den Mechanismen und Strukturen der Wertabspaltung in ihrer historisch-prozessuellen Dynamik selbst verstanden werden müssen und nicht allein vom Wert aus verstanden werden können. Also soweit jetzt mein theoretisch-analytisches mein Hintergrund. Ich komme jetzt zur Auseinandersetzung mit eigentlichen Care-Theorien. Vor diesem Hintergrund komme ich nun zu den regulationstheoretischen Überlegungen im Feminismus zur Care-Problematik. Viel Aufmerksamkeit in der heutigen Care-Debatte hat zwar Gabriele Winker mit ihrem Konzept der Care-Revolution erhalten. Nachdem dieses Konzept allerdings marxologisch eklektizistisch verfährt, aber im Prinzip auf dasselbe hinauskommt, wende ich mich hier theoretisch mehr ausgewiesenen und bestimmten regulationstheoretischen Überlegungen im Feminismus zu. Laut Silke Korus bieten regulationstheoretische Zugänge auch Raum für nicht wahnförmig verfasste Bereiche, die historisch spezifisch zueinander in Beziehung zu setzen sind. Dabei kommt es zu Kämpfen zwischen verschiedenen politischen Gruppen um die richtige Arbeits-, Lebens- und Produktionsweise. Ein entscheidender regulationstheoretischer Begriff ist dabei der des Akkumulationsregimes. Korus schreibt, der Begriff des Akkumulationsregimes beschreibt die historisch regional verbundenen Modi und Methoden von Mehrwertgewinnung und Kapitalakkumulation. Der Begriff beschreibt die Art und Weise, wie Arbeitskraft im Produktionsprozess angewandt wird, die Verteilungsrelationen des gesellschaftlichen Wertes und die Formen des gesellschaftlichen Endverbrauchs und Konsums. Letzteres ist wesentlich bestimmt durch die Lebensweise der Lohnabhängigen und den Anteil an warenförmigem Konsum in den Einzelhaushalten. Soweit Korus. Regulationstheoretiker bzw. Theoretikerinnen interessieren sich vor allem für den Übergang von einem Produktionsmodell zu einem anderen. Es geht also um die Ablösung eines Akkumulationsregimes durch ein neues. Konkret stand bei ihnen der Übergang vom Fordismus zum Postfordismus im Fokus. Korus kritisiert nun an regulationstheoretischen Ansätzen, dass bei ihnen die Reproduktion nur unter dem Gesichtspunkt des Konsums berücksichtigt wird. Reproduktionsarbeiten umfassten jedoch nicht nur massenhaften Warenkonsum, sondern auch Reproduktionstätigkeiten, die vor allem als unbezahlte Hausarbeit verrichtet würden. Und nicht zuletzt auch einen Sorge- und Care-Aspekt aufwiesen. Im Gegensatz zum Fordismus mit seinem Hausfrauen-Ernährermodell sind Frauen im Postfordismus vermehrt in den Erwerbsbereich integriert worden. Sie sind nicht mehr allein für die Familie zuständig. Der Fordismus zeichnet sich dabei durch ein Akkumulationsregime im Sinne der Mehrwertproduktion aus, das über die industrielle Massenproduktion vermittelt war. Dagegen veränderte sich im Spätfortismus Socorus die Reproduktions- und die Produktionsweise auch durch den Einzug der Frauen in die Erwerbsarbeit, in dessen Zuge ein starkes Wachstum im personenbezogenen, öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor einsetzte. Dabei stellt Chorus ebenso fest, dass Care-Dienstleistungen in vielen westlichen Ländern zunehmend durch sozialstaatliche Cash-Transfers an Personen in abhängigen Lebenslagen privatwirtschaftlich stattfinden. Richtig konstatiert sie dabei, dass hier Chancen der Mehrwertproduktion gering seien. Mit Marx gesprochen, Care-Dienstleistungen sind fonds frais, das heißt also tote Kosten. Care-Dienstleistungen sind abgesehen davon, dass sich Reproduktionstätigkeiten nicht nach Effizienzgesichtspunkten erledigen lassen, so auch ein gewaltiges ökonomisches Problem. In regulationstheoretischen Modellen ist immer schon vorausgesetzt, dass sozusagen in einem Ineinandergreifen von Gramsci und Althusser Mann bzw. Frau sich in politischen Kräfteverhältnissen verorten muss, um zu Lösungen bzw. immanenten Lösungen zu gelangen. Care-Arbeiten sind, so Chorus, egal in welcher Organisationsform, wichtige Voraussetzungen für Tausch und Produktion. Sie sind gesellschaftlich und ökonomisch zentrale Tätigkeiten, deren Qualität und Verfügbarkeit in Bedarfslagen einen wichtigen Einfluss auf die individuelle Lebensqualität und unter Umständen das Überleben haben. Dass die Prekarisierung der menschlichen Care-Sicherheit durch die Kommodifizierung von Care-Bedürfnissen und Care-Arbeit aller Menschen jenseits des Geschlechts betrifft, könnte auch für breite Allianzen, Bündnisse und soziale Bewegungen hin auf dem Weg zu einer solchen sein, in der Sorge, Betreuung und Pflege von anderen mehr wertgeschätzt werden. In einer solchen Gesellschaft müsste das Recht auf Sorge, Betreuung und Pflege in Bedarfslagen mit einem universellen Recht darauf verbunden werden, diese Arbeit tun zu können, aber nicht unter allen Umständen tun zu müssen, und zwar unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Nationalität, Herkunft, Begehren und Staatsbürgerinnenstatus. So Chorus. Ein Verfall des kapitalistischen Patriarchats wird bei Chorus jedoch ausgeblendet. Dabei sitzt der Sozialstaat selbst auf dem absteigenden Ast, der diese Tätigkeiten nach wie vor zu sponsern hätte. Das Entscheidende ist also nicht nur in regulationstheoretisch-feministischen Überlegungen, dass nicht mit einer inneren Schranke des Kapitalismus gerechnet wird und diese innere Schranke strukturell und historisch mit einer Abspaltung des Weiblichen im Hinblick auf Produktivkraftentwicklung, abstrakte Arbeit, sukzessive Herausbildung der Dienstleistungsgesellschaft und des Finanzkapitalismus zusammenhängt, sondern auch, dass partout politische und immanente Lösungsansätze gesucht werden, die in einer Hypostasierung von Care letztlich ihre Grundlage haben. Im Grunde im Übergang des Spätfortismus, ja, zu welchem neuen Akkumulationsregime, das es ja laut der Regulationstheorie geben sollte eigentlich. In diesem Kontext soll nun dem Geschlechterverhältnis nur als solches Raum in regulationstheoretischen Konzepten beikommen. Im Grunde genommen soll es bloß regulationstheoretisch eingemeindet werden und gewissermaßen in einer Nischenform prägenden Charakter haben, ohne das regulationstheoretische Konzept selbst qualitativ zu verändern. So fragt Chorus zwar nicht nur nach den Auswirkungen ökonomischer Prozesse auf die Geschlechterverhältnisse und den Reproduktionsbereich. Vielmehr untersucht sie auch, inwiefern historisch spezifische Geschlechterverhältnisse auf gesellschaftliche Organisationsformen von Ökonomie und auf ökonomische Entwicklungstendenzen, inwieweit diese auf solche Entwicklungstendenzen Einfluss nehmen. Damit wird der Charakter der Wertabspaltung aber als solcher in ihrer dialektischen Verfasstheit verfehlt, die nicht in gegenseitigen Wechselwirkungen aufgeht. Als solche kann die Wertabspaltung als Basiszusammenhang im Sinne einer Metalogik bei Chorus nicht gedacht werden. Chorus schließt ihren Aufsatz mit den Worten, Zitat, eine solche Veränderung gemäß ihrer regulationstheoretischen Schlussfolgerungen in der Kehrdimension ist ohne tiefgreifenden Wandel im hegemonialen Verständnis dessen, was als ökonomisch und gesellschaftlich relevant und wichtig verstanden wird, nicht zu haben. Somit spielt bei Chorus die Bewertung von Care-Arbeit eine zentrale Rolle. Sabine Plons nun stellt die Ethikdimension in der feministischen Care-Dimension ins Zentrum. Sie schreibt, ein Grund für die Prominenz des Care-Begriffs ist wohl die ethische Relevanz des Themas, die aber kaum einmal explizit gemacht wird. Jedoch haben nicht nur zwischenmenschlich argumentierende Theorieansätze, sondern auch sozioökonomische eine ethische Dimension. Dabei geht es Plons auch um Probleme wie unter anderem Versorgungsfragen, der Geschlechterperspektive und von Bürgerrechten im Theoriezusammenhang. Die protestantische Theologin will also darauf hinaus. Faktisch geht es um die Orientierung am menschlichen Maß im Kontext ökonomischer Maßlosigkeit und vielstimmige Einsprüche gegen die zerstörerische Gefährdung von Arbeit und Leben. Mit der fundamentalen Ausrichtung am menschlichen Maß und der pragmatisch ausgerichteten Forderung eines fürsorglichen Ethos im Kontext des zeitgenössischen Kapitalismus öffnet sich der Blick für ein Verständnis menschlichen Tätigseins, das ökonomische und politische Verhältnisse kritisiert, aber ökonomistisches Denken hinter sich lässt. Soweit Plons. Vor diesem Hintergrund sucht sie nun realpolitische Perspektiven und Visionen. Plons ist dabei sowohl eine neu formulierte Arbeitsontologie, die ihre Kritik beinhalten soll, als auch die diese hinterfragende Sicht einer Hannah Arendt in vita activa gleichermaßen recht. So nach dem Motto, Hauptsache tun, Hauptsache Arbeit. Vergessen wird hierbei, dass ein Auseinandertreten von Politik, Ökonomie und Care selbst schon konstituierendes Moment des Wertabspaltungszusammenhanges ist und in diesem Zusammenhang, dass es auch so etwas wie einen fetischistischen Gesamtzusammenhang gibt, der, obwohl von diesen geschaffen, sich hinter dem Rücken der Menschen abspielt. In diesem Sinne werden Subjekte im praxisphilosophischen Kontext von Plons einfach naiv gesetzt, als wäre Subjektsein und seine Konstituierung im Kontext eines kapitalistischen Patriarchats nicht schon immer in androzentrischer Weise miteinander verknüpft. Dies kommt wohl auch daher, dass in der Tradition der Aufklärung, dass sie in der Tradition der Aufklärung Bürgerrechte zur Grundlage macht, ohne diese zu hinterfragen. Dabei ist es ganz offensichtlich, dass feministische Care-Theoretikerinnen primär ethisch argumentieren, selbst wenn sie dies nicht ausweisen. Ja, man hat geradezu den Eindruck, als komme erst die Ethik bzw. Fürsorgeethik und dann die Analyse. Diese Ansätze tun meines Erachtens vor allem eins. Sie ergehen sich in Beschwörungen. Dabei war gerade eine Beweihräucherung der Mutterschaft traditionell schon immer hochgradig moralisch besetzt. Statt einer durchgängigen Ethisierung des Sozialen und des Ökonomischen ginge es jedoch darum, Care-Perspektiven in den makrologischen Zusammenhang der Wertabspaltung als historisch-prozessualen Zusammenhang zu stellen. Objektive Strukturen finden bei Plons hingegen eigentlich bloß Beachtung, wenn es um die subjektiv-kulturelle Dimension gesellschaftlicher Verhältnisse im Sinne von Kräften und Gegenkräften geht, wenn auch anders als bei Chorus. Im Gegensatz zu vielen anderen Feministinnen stellt Irene Dölling das Arbeitsparadigma prinzipiell in Frage. Es geht ihr um die Überwindung des Erwerbsarbeitsparadigmas und um die Notwendigkeit der Auflösung der Arbeiteridentität. Dementsprechend geht sie von einer historischen Herausbildung von Arbeit im heutigen Sinne aus, entgegen ontologischen Auffassungen von Arbeit. Dabei lieferte zunächst die protestantische Ethik die normative Grundlage der Arbeitsethik, wobei diese Ethik sich nach und nach von ihrem religiösen Hintergrund ablöste und in säkularer Form weiter existierte. Dies gilt bis heute, so Dölling, selbst wenn ein unternehmerisches Selbst heute nicht entfremdete Arbeit für sich selbst in Anspruch nimmt und Kreativität, Selbstbestimmung und Ähnliches dabei hoch im Kurs stehen. Das Arbeitsparadigma, so Dölling, durchdringt alle Bereiche des gesellschaftlichen und individuellen Lebens. Und es sind eben nicht einfach oder nur die Verhältnisse, sondern es sind auch und insbesondere seine Inkorporierung und seine alltägliche Anwendung in der praktischen Lebensführung, die seine Beständigkeit und Herrschaft sichern. So entscheidet es sich über das Arbeitsparadigma nach Dölling auch, wie Arbeiten bewertet werden und die Hierarchien von Arbeiten untereinander. Es ist laut Dölling die Basis der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung sowie der heterosexuellen Norm. Es ist so auch für die Minderbewertung der reproduktiven Tätigkeiten verantwortlich. Ebenso entscheidet sich darüber, wer ein wertvoller Mensch oder ein Sozialschmarotzer ist. Nicht reflektiert wird bei Dölling, dass die Abspaltung das dialektische Gegenstück von abstrakter Arbeit und Mehrwertproduktion ist. Sie kann nicht einfach aus der Arbeit abgeleitet werden. Hieraus ergeben sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die heterosexuelle Norm sowie eine Konkurrenz- und Leistungsorientierung, die Schwächere benachteiligt bzw. ausschließt, die in der Wertabspaltungsvergesellschaftung nicht mithalten können. In der heutigen Debatte macht Dölling zwei Positionen aus. Eine Position zeichnet sich durch ein Fortschreiten der Dominanz des Ökonomischen aus, also dadurch, dass es primär Veränderungen in der Erwerbsarbeit sind, in denen transformatorische Potenziale gesehen werden, die dann auch Auswirkungen auf die Lebensführung haben. Zum anderen wird für eine Begrenzung des Arbeitsbegriffs plädiert, für einen Kampf um eine neue, nicht ökonomisch bestimmte Arbeit und entsprechende Fähigkeiten. Letztlich kommt Dölling so einfach auf ehrenamtliche Tätigkeiten, Commons-Ideologie und Ähnliches als Möglichkeiten der Krise zu sprechen. Insofern soll der eigentliche Anspruch des Feminismus von außen wieder hereingeholt werden. Leben versus Arbeit alias entfremdete Vergesellschaftung. Und insofern sollte auf Nichtarbeit der Blick geworfen werden, also auf Tätigkeiten, die bisher noch nicht oder weniger stark wie in der Erwerbssphäre der ökonomischen Logik unterworfen sind und in denen Menschen wieder mehr Souveränität über das eigene Leben und die Bestimmung ihrer Lebensbedingungen entwickeln können, die an ihren Bedürfnissen und kollektiven Interessen orientiert sind. Dabei kalkuliert Dölling durchaus eine Zerfallsmöglichkeit des Kapitalismus ein. Sie schreibt: Alle Symptome verweisen in ihrer Gesamtkonstellation darauf, dass bisherige Vergesellschaftungs- und Integrations- und Kontrollmodi, die für die organisierte wohlfahrtsstaatliche Moderne kennzeichnet waren, tendenziell veralten und dysfunktional werden. Vieles deutet darauf hin, dass die kapitalistische Moderne aktuell vor einer ähnlich grundlegenden Veränderung der Regulationsweisen steht, wie sie Karl Polanyi in The Great Transformation für die Herausbildung der kapitalistischen Wirtschaftsweise beschrieben hat. Offen ist allerdings, ob die zu findenden Lösungen für die aktuellen Widersprüche zu neuen veränderten Regulationsweisen führen, die im Rahmen des Kapitalismus bleiben, oder ob diese neue Phase der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich eine Phase ist, in der sich der Beginn des Übergangs zu einer anderen Gesellschaft, also zur Transformation über den Kapitalismus hinaus, überhaupt abzeichnet. Die gesamten Ausführungen von Dölling kämen im Grunde auch ganz gut ohne Feminismus aus, ohne an Substanz zu verlieren. Bei ihr wird Care zwar nicht von vornherein ökonomisiert, wie in manch anderen feministischen Ansätzen, dafür aber Nichtarbeit von vornherein ans transzendierende Moment geschlechtsneutral veranschlagt. Dies gilt bei ihr für den Arbeitsmarkt insgesamt. Dölling ist so weit davon entfernt, relativen Mehrwert, prozessierenden Widerspruch und Produktivkraftentwicklung für den von ihr diagnostizierten Verfall des Kapitalismus in Anschlag zu bringen und dies mit verschiedenen Ebenen einer Abspaltung des Weiblichen zu verbinden, geschweige denn die Wertabspaltung in einer Makrodimension als gesellschaftlichen Formzusammenhang zu thematisieren. Dabei könnte sich der Rekurs auf Nichtarbeit gerade vor dem Hintergrund gewissermaßen nicht essentialistischer Annahmen für Frauen als verhängnisvoll erweisen, indem nämlich deren Reproduktionstätigkeiten in der Veradelung als ethisch hochstehend, siehe Plons, in den Dienst der Krisenverwaltung gestellt werden und sie sich gleichzeitig mit Gotteslohn zufrieden geben müssen. Dies kann bei Dölling nun aber nicht mehr in der realen Vergeschlechtlichung thematisiert werden, obwohl sie den Zusammenhang zwischen der Erosion unter anderem von Institutionen von Familie und Erwerbsarbeit erkennt, kommt sie genauso wenig wie Plons und Chorus zur Zeitdiagnose einer Verwilderung des Patriarchats mit den entsprechenden Konsequenzen für die realen Lebensverhältnisse im Kontext der Wertabspaltungsvergesellschaftung heute. Ich komme nun zu den Überlegungen von Ingrid Kurz-Scherf. Der Ausgangspunkt von Kurz-Scherf in dem Aufsatz The Great Transformation, Ausstieg aus dem Kapitalismus, Fragezeichen, ist wie bei Dölling explizit die Diagnose eines Verfalls des Kapitalismus. Sie fragt sich, Zitat, ob die Fokussierung feministischer Kritik auf den Kapitalismus nicht einer phantasmatischen Fortwirkung der Vergangenheit aufsitzt, statt sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Ihrer Meinung nach, also der von Kurz-Scherf, müsste sich feministische Kritik daher vielmehr im Verfall der kapitalistischen Wirtschaftsweise aufscheinenden Alternativen zuwenden. Sie kritisiert, dass im linken und feministischen Diskurs häufig bloß die ökologischen Schranken verhandelt werden, aber eben nicht die ökonomischen. Sie bringt dabei durchaus den Begriff innere Schranken ins Spiel. Sie schreibt, die Problemkonstellationen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise liegen in den inneren Konstruktionsprinzipien, die ihr zunächst zu einer ungeheuren Dynamik verhelfen, der sie dann aber innere Grenzen setzen. Ihre grundsätzlichen Überlegungen sind dabei folgende. Zitat: Die politische Ökonomie basiert in kapitalistischen Gesellschaften, das heißt unabhängig von ihrer stofflich-inhaltlichen Gestalt, auf einem starken Moment der Virtualität, das sich auch in ihren produktiven Sektoren, etwa in der Dominanz des Tauschwerts gegenüber dem Gebrauchs- bzw. Brauchwert, in der ebenfalls indirekten Vermittlung von Preis und Wert und in dem Status von Geld als dem letztlich einzigen Wertmaßstab einer kapitalistischen Ökonomie manifestiert. Die kapitalistische Wirtschaftsweise ist nicht in erster Linie auf die Befriedigung von Bedürfnissen ausgerichtet, sondern auf deren Instrumentalisierung für ihren eigentlichen Zweck, die Verwertung, Akkumulation und private Aneignung von Kapital. Individuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Bedarfe interessieren die kapitalistische Ökonomie nur in Form kaufkräftiger Nachfrage. Das macht kapitalistische Ökonomie systemimmanent anfällig, krisenanfällig. Allerdings basiert dieser Widerspruch auf einem anderen, nämlich dem zwischen einer marktwirtschaftlich regulierten Verwertungs- und einer privatisierten Versorgungsökonomie. So Kurz-Scherf. Dabei werden sowohl die konkreten Bedürfnisse nach Kurz-Scherf zur Reproduktion als auch die um sie rankenden Reproduktionstätigkeiten, vor allem von Frauen verrichtet, abgespalten. Sie sind Nebensache und werden aus der Sicht traditioneller Marxismen als über die abstrakte Arbeit geleistet betrachtet. Dabei soll nach Kurz-Scherf über Rationalisierung und Technik wiederum eine Produktionssteigerung erreicht werden, die auf die Grenzen des Wachstums stößt. Für sie ist, so schreibt sie, nicht davon auszugehen, dass die wirkliche Ökonomie den Tsunami des Bankrotts, der Spekulationsökonomie und dessen Konsequenzen in den Haushalten in einigen Mitgliedstaaten der EU bloß überstehen muss, um sich dann wieder gestützt auf den weiteren Fortgang der technologischen Entwicklung und auf ein beständiges Wirtschaftswachstum in den bewährten Bahnen auf dem Weg zur Vollbeschäftigung und zur Gleichberechtigung zu machen. Dabei sieht Kurz-Scherf auch die Grenzen der Technik. Diese erzeuge Arbeitslosigkeit, die wiederum die Massenkaufkraft verringert. Schließlich stellt sie auch Grenzen fest, was die professionelle Erledigung von Care-Tätigkeiten in der Kultur-, Wissens-, Gesundheits- und Care-Ökonomie angeht, in Industrie angeht. Care-Arbeiten, die traditionell von Frauen verrichtet werden, können eben nicht Rationalisierungskriterien unterworfen werden, da sie eine andere Logik besitzen als Tätigkeiten im Erwerbsbereich. Einen wichtigen Grund für die hier skizzierte Entwicklung sieht Kurt Scherf unter anderem in männlichen Größenfantasien. Kurt Scherf sieht es nun vor allem als notwendig an, sich ob der apokalyptischen Risiken möglichen praktischen Alternativen der Organisation zuzuwenden, ohne jedoch auf das Konzept staatlicher Eingriffe oder kleinteiliger Konzepte wie etwa der solidarischen Ökonomie hereinzufallen. Dabei sieht sie die Gefahr, dass die sogenannte Frauenfrage wieder einmal zum Nebenwiderspruch verkommt. Sie möchte, dass sich auch innerhalb des akademischen Feminismus wieder ein vernachlässigter feministischer Eigensinn geltend macht, mit dem Ziel, gute Arbeit und gutes Leben für alle. In diesem Sinn plädiert sie aus feministischer Warte dafür, dass Kapitalismuskritik erweitert und vertieft, aber gleichzeitig auch relativiert werden muss. In diesem Zusammenhang kritisiert sie auch androzentrische Perspektiven, die die Reproduktion allein auf den Gesichtspunkt der Herstellung von Arbeitskraft reduzieren wollen. Bei Kurt Scherf fällt zunächst auf, dass sie zwar auf feministischen Eigensinn pocht, sie aber das kapitalistisch-patriarchale Geschlechterverhältnis nicht wie die Wertabspaltungskritik in den großtheoretischen Rang auf einer Makroebene hebt. Kapitalismuskritik soll bei ihr eben nur erweitert und vertieft und eben dann durch den Feminismus relativiert werden. Eine zentrale Begrifflichkeit, die auf das kapitalistisch-patriarchale Ganze zielt, fehlt. Stattdessen stehen bei ihr im Feminismus praktische Handlungsmöglichkeiten im Vordergrund. Im Gegensatz dazu begreift eine dialektisch vermittelte Kritik die Wertabspaltung als Kern des kapitalistisch-patriarchalen Ganzen, und zwar in ihrer historisch-dynamischen Realentfaltung, in dessen Verfall heute seine inneren Schranken beschlossen liegen, gewissermaßen als prozessierenden Widerspruch anderer und neuer Art. Dieser kommt bei Kurt Scherf zwar irgendwie vor, in ihren verquasten Formulierungen kommt sie jedoch nicht auf den Punkt einer widersprüchlichen Verfasstheit im Sinne der Wertabspaltung als nicht nur ökonomisch bestimmten Gesamtzusammenhang. Stattdessen macht sie sogar noch eine Versorgungsökonomie neben der eigentlichen Ökonomieebene geltend. Dabei lässt sich das gesellschaftliche Ganze eben nicht in einen kapitalistischen und patriarchalen Teil auseinanderdividieren, wie es bei Kurt Scherf anklingt. Man könnte so vielleicht polemisch zugespitzt sagen, Kurt Scherf weiß, dass die Glocken läuten, aber sie weiß nicht, wo sie hängen. Folglich kommt sie auch nicht zur Diagnose einer Verwilderung des Patriarchats, auch wenn sie von einem Verfall des Kapitalismus und mehr oder weniger implizit seiner Institutionen ausgeht. Die Abspaltung ist dabei zwar durchaus in Politik eingelagert, wie Kurt Scherf sagt, beziehungsweise eingefaltet, wie es Robert Kurz in dem Buch Weltkapital formuliert. Jedoch ist dabei die makrotheoretische Tragweise Tragweite des Problems längst nicht erfasst. Aus der Perspektive einer radikalen Wertabspaltungskritik ginge es dabei jedoch auch nicht einfach um eine innere Reorganisation der modernen Ökonomien, also um eine Wiedereinbettung der Ökonomie, wie Kurt Scherf im Rückgriff auf Polanyi sagt, sondern um eine andere Gesellschaft. Eine systemimmanente Ausrichtung zeigt sich bei ihr auch im unreflektierten Festhalten an Werten wie Demokratie, Gerechtigkeit und Ähnlichem. Als hätten nicht zuletzt feministische, aber auch solche im postkolonialen Kontext den inneren Zusammenhang zwischen Misogynie, Rassismus und den Werten der Aufklärung nicht schon genügend dargetan. Kurt Scherf selbst geht von einer Praxisperspektive aus, die im Grunde kategoriale Bestimmungen geringschätzt, sie jedoch zugleich dennoch zu Grundannahmen macht. Um mich, also das möchte ich jetzt mal schon mal so ganz grundsätzlich sagen, also ich möchte nicht so missverstanden werden, dass es jetzt nicht darum geht, die berechtigte Forderung zu stellen, erstens mal, dass Pflege irgendwie adäquat durchgeführt wird, weil das ist nämlich wirklich eine Schweinerei, was in dem Gesundheitssystem passiert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, dass das dann irgendwie auch entsprechend adäquat bezahlt wird. Na? Also da habe ich überhaupt keine Probleme damit, das zu fordern und dafür auf die Straße zu gehen. Ich wende mich halt bloß dagegen, dass man das dann sozusagen kitschig politisch irgendwo sozusagen wieder der Frauenseite zuspricht, also diese Kehrdimension und dann daraus dann doch wieder so ein utopisches Moment gewinnt. Also ich denke, dass solche Forderungen halt eben nicht der Weisheit letzter Schluss sind. So ist heute im dominierenden Diskurs eine auch nur angedachte emanzipatorische Planungsperspektive ausgespart. Allerdings dürfte gerade im Hinblick auf diese Perspektive kein Abstraktionstabu verhängt werden. Man muss sich also auch, was die Kriterien einer anderen Gesellschaft betrifft, von konkretistischen Zusammenhängen lösen und es sich gestatten, ein übergreifend organisiertes Jenseits zu denken, auch wenn sich jetzige soziale Bewegungen damit schwer tun, denen es, wie auch Kurt Scherf, um eine Bewältigung vor Ort geht. Stattdessen müsste es um eine übergreifende Perspektive gehen, die systemtheoretisch formuliert, das Gesamtsystem und seine Teilsysteme in völlig neuer Form jenseits einer altsozialistischen Planungsperspektive veranschlagt. Dabei ginge es auch nicht bloß um einen feministischen Eigensinn. Dieser müsste sich vielmehr dialektisch mit objektiven, wertabspaltungskritischen Vorgaben vermitteln, um sich nicht naiv, voluntaristisch normativ, legitimatorisch Eintritt verschaffen zu wollen. Ich hätte jetzt zwar noch was, das sage ich aber nicht, sonst dauert es zu lang. Also ich fände jetzt so eine Zigarettenpause ganz nett. Seid ihr da einverstanden?
Ja, können wir machen. Erfahrungsgemäß wäre das dann immer länger, als man geplant hat. Ich würde mal 15 Minuten spätestens weitermachen, kurz vor 9.
Also, wie spät haben wir jetzt?
Jetzt ist 20:43 Uhr. Also 10 Minuten.
Okay. Habe ich ungefähr eine Stunde referiert. Ne?
Etwas weniger.
Ach, was, da hätte ich ja den Rest noch vor, aber das mache ich jetzt. Nein, das kann ich in die Diskussion einfließen lassen.
Bye, bye.
in die Diskussion über. Noch zwei Informationen. Das eben Vorgetragene basiert auf einem Text, der in der Exit 11 abgedruckt ist. Ich habe ein paar Hefte dabei, kann man kaufen. Den Text gibt es allerdings auch online, der Ehrlichkeit halber sage ich das dazu. 10 € würde das kosten. Zweiter Hinweis, die Veranstaltung wurde aufgezeichnet. Die Diskussion wird auch aufgezeichnet, beziehungsweise nicht, weil das Mikrofon gar nicht den Saal abdeckt. Trotzdem, falls jemand Angst hat, Internet oder sonst wo im Radio dann zu landen mit dem Diskussionsbeitrag, einfach vorher ansagen, dann wird das rausgeschnitten. Wir geben kein Mikrofon rum. Ich glaube, bei der Größe kommt man im Saal ohne Mikro aus. Gut, Fragen?
Na dann. Steh mal auf, weil sonst verstehe ich dich vielleicht doch recht schlecht.
Ich glaube, ich kann auch sitzen und aufreden.
Ja, also.
Ja. Erstmal nur eine Nachfrage. Du hast mehrmals das Wort Abspaltung.
Ja.
Abspaltung von Wert und Abspaltung des Weiblichen. Was darf ich mir unter Abspaltung vorstellen? Beziehungsweise was ist das gewesen, was vorher nicht abgespalten vorher irgendwo dran war? Was ist dieses Ganze, was dann gespalten wurde und wo dann entweder der Wert oder eben das Weibliche dann von losgelöst wurde? Wovon abgespalten?
Also das ist so, dass der Wert und die Abspaltung, dass das in einem dialektischen Verhältnis zueinander steht. Und es ist so, dass die Abspaltung was ist, was sozusagen vom Wert ja eben abgespalten ist. Und das heißt halt eben auch, dass das irgendwie sozusagen das andere und auch so dieses Vergessene und Verschwiegene sozusagen vom Wert ist. Und dass das deswegen nicht einfach irgendwie was ist, was aus dem Wert abgeleitet werden kann, sondern als Verschwiegenes sozusagen ihn selber irgendwie zentral mitkonstituiert. Und dieses Abgespaltene, das umfasst nun erst einmal irgendwo so diese fürsorglichen Tätigkeiten, also so im Gegensatz zur Erwerbsarbeit, zur abstrakten Arbeit, die nach anderen Logiken funktioniert. Dann umfasst die sozialpsychoanalytische Seite. Das heißt also irgendwo so dieses männliche Subjekt, so erkenntnistheoretisch, aber auch sozusagen in der Lebenspraxis spaltet sozusagen bestimmte Eigenschaften ab und irgendwo wird es dann in die Frau hineinprojiziert und insofern als was Minderwertiges gesehen, was man sich irgendwo nicht leisten kann sozusagen, wenn man irgendwie männlich sein will, sage ich jetzt mal so ganz holzschnittartig. Und dann gibt es eben auf der kulturell-symbolischen Ebene, also auf der Ebene des Diskurses, gibt es eben dann auch noch, da wird diese Abspaltung sozusagen eben im symbolischen Bereich manifest, indem irgendwie sozusagen im Diskurs festgelegt wird, was Männlichkeit und was Weiblichkeit bedeutet. Und das kannst du dann eben über diese Untersuchung von Diskursen rauskriegen, indem du eben philosophische, theologische, medizinische und so weiter Diskurse dir anguckst. Und ja, das ist ungefähr so die Abspaltung. Das sind diese drei Dimensionen. Und das ist aber nicht so, dass das jetzt einfach drei getrennte Dimensionen sind, sondern die machen so dieses gesellschaftliche Ganze aus, was dann eigentlich so diese Wertabspaltung sozusagen auf einer allgemeinen Ebene ausmacht. Allerdings ist die selber in sich noch einmal gebrochen, gebrochene Totalität, wie ja die Veranstaltung heißt. Und insofern kannst du also nicht einfach sagen, du nimmst jetzt diese Marx'schen Kategorien vom Wert und so weiter und so fort und das ist dann die eigentliche Ebene. Und die anderen Ebenen, das sind sozusagen bloß abgeleitete Ebenen davon, sondern diese Wertabspaltung umfasst alles drei. Insofern gibt's eines, ein in sich gebrochenes und zugleich gibt's aber auch noch andere Dimensionen, die je nachdem, um was es geht, auch als solche separat ernst genommen werden müssen, ohne dass du dann dauernd irgendwo sagst, der Diskurs ist mir wurscht und jetzt wedle ich da aber irgendwo mit dem Mehrwert oder der Profitrate rum.
Kurze Nachfrage, also Abspaltung von Wert?
Nicht Abspaltung von Wert. Wert, nein, Wertabspaltung. Also nicht vom Wert, sondern der Wert sozusagen, um sagen wir ganz irgendwie simpel und eigentlich ein bisschen zu simpel vielleicht zu formulieren. Der Wert spaltet diese Tätigkeiten und irgendwo auch, da gibt es eben diese sozialpsychologische und kulturell-symbolische Ebene, das wird da abgespalten und deswegen taucht es auch in der Theorie nicht auf, in der marxischen Theorie dann eben nicht auf, weil es eigentlich die Voraussetzung dieser Theorie selber ist. Weil diese
Was ist jetzt Wertabspaltung? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also darunter kannst du dir vorstellen, irgendwie einmal ganz primitiv, also dass man sich's wirklich richtig schön vorstellen kann. Der Mann geht in die Arbeit, die Frau irgendwo, die macht den Haushalt, so wie man das in so 50er-Jahre-Filmen idealtypisch sieht. Dann ist es so, dem entspricht dann auch zum Beispiel irgendwo so das, wenn ich jetzt gesagt habe, in diesen 50er-Jahre-Filmen, dass man das sieht, das ist ja, da ist ja zugleich auch diese kulturell-symbolische Ebene dann gesetzt, dass das eben in Diskursen, was die Medien dann auch umfasst, sozusagen hergestellt wird. Und dann gibt es eben noch diese sozialpsychologische Ebene, dass gerade das männliche Kind, sofern die Kleinfamilie noch existiert, dass das halt dieses Weibliche abspalten muss, also Schwäche, Sinnlichkeit, Emotionalität und so weiter und so fort, damit und mit dem Vater sich identifizieren muss, um überhaupt in der Öffentlichkeit oder auch in der Familie dominant zu sein.
Aber was ist Wertabspalten?
Das habe ich dir jetzt gesagt.
Also das ist das Formprinzip.
Was soll Wertabspalten sein?
Na, das habe ich jetzt irgendwie, das habe ich jetzt gerade entfaltet, was Wertabspaltung ist. Das ist nicht irgendwie so, das ist kein Begriff, wo du irgendwie dir eine Definition machen kannst, irgendwie von drei Sätzen und dann irgendwie kannst du das irgendwie dir da einen Rahmen kaufen und das dann über den Wohnzimmer.
Aber der Begriff nichts, wenn ich dazu keine Definition.
Ja, aber irgendwie, das ist für mich ein positivistisches irgendwie Wissenschaftsverständnis. Damit hat der Marx auch nichts zu tun, damit hat auch irgendwie der Adorno nichts zu tun. Und irgendwie, ich finde, da soll das.
Kann ich von Marx
noch was anderes fragen?
Ich weiß immer noch nicht, was ein ganz fundamentaler Begriff, der hier verwendet wurde, mehrmals im Vortrag, Abspaltung. Was ich mir darunter auch nur andeutungsweise vorstellen kann. Ich habe keine bessere Ahnung, was das sein soll.
Also das habe ich jetzt gerade gesagt irgendwie. Vielleicht solltest du das einfach auch einmal lesen, weil irgendwie, wenn man das so hört, das erste Mal...
Den Vortrag will ich jetzt nicht lesen.
Ja, aber ich habe dir das jetzt doch gesagt, Herrgott, nochmal. Irgendwie, ich meine, wenn jemand das überhaupt nicht verstehen will, dann kann ich dem auch nicht helfen. Das ist eine Diskussion, die habe ich irgendwie seit 35 Jahren mit linken Typen. Und irgendwie reicht's. Ja, also was wolltest du jetzt
tun? Ich wollte eigentlich, meine Frage ging auch nochmal auf die Sozialpsychologin und das Verhältnis zur Abspaltung. Weil du ja gesagt hast, dass die Abspaltung sich erstmal vom männlichen Subjekt konstituiert. Und dann wäre aber trotzdem die Frage, wie sich dann innerhalb dieses Abspaltungsverhältnisses das, was dann unter Frauen firmiert, selbst nochmal bestimmen lassen. Und da, das ist so eine generelle Frage, die ich auch noch nicht wirklich beantwortet gefunden habe. Also bestimmt sogar nicht.
Also klassisch psychoanalytisch wäre es ja dann so auf dieser Frauenseite, dass das Mädchen sich dann eben mit der Mutter identifiziert, also in der klassischen Kleinfamilie, und sich dann da eben, irgendwie gibt es ja so feministische Ansätze, die dann sagen, irgendwie so das Muttern sozusagen erlernen. Ne? Und ich denke halt, was irgendwie dieses Frauen untereinander angeht, also das kann ich dir jetzt irgendwie insofern psychoanalytisch irgendwie nicht so hinblättern, sozusagen. Aber ich denke, da gibt es schon auch irgendwie Sachen, da müsste man halt vielleicht irgendwo suchen, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es aber so, was ich dazu sagen möchte, ist es, dass man natürlich, ich habe das jetzt als Struktur dargestellt mit diesen drei Ebenen, der materiellen, der Sozialkultur, der psychosozialen und der symbolisch-kulturellen. Und das Ganze ist ja aber nun ein Prozess. Und das ist was, was sich dann historisch entwickelt. Also irgendwie heutzutage, irgendwie haben wir ja, weiß Gott, nicht mehr so diese Verhältnisse wie noch in den 50er Jahren oder so. Und da denke ich mir, ist es halt auch psychoanalytisch auch wichtig, dass da sich jemand mal Gedanken macht, was passiert denn dann eigentlich? Weil alles, was ich da gelesen habe, irgendwie, das war für mich halt bisher unbefriedigend. Und ich habe auch mit Leuten schon diskutiert, die da eben schon auch irgendwie einen tieferen Einblick haben als ich jetzt zum Beispiel, ne? Und die sagen jetzt, das muss man aber selber machen. Also es gibt da eigentlich nichts, wo du heutzutage so sagen kannst, das wird jetzt schlüssig irgendwie, oder das, dem hat man sich überhaupt mal so ja, angenommen. Also es war dann halt lange Zeit so, dass so diese Individualisierungsthese vorgeherrscht hat, also von dem Ulrich Beck, und irgendwie auch so eine Verwirrung der Geschlechter, und da ist man dann auch im Grunde genommen in den 90er Jahren davon ausgegangen, dass eben so diese Geschlechterverhältnisse durcheinander geraten und dass das überhaupt nicht mehr was ist sozusagen, was überhaupt noch tragfähig ist oder was man irgendwo so man kann eigentlich bloß das Durcheinander feststellen, das war eigentlich so fast so eine hegemoniale Haltung. Und das hat sich ja jetzt radikal geändert, seit irgendwie diese Marx-Renaissance und diese ganze Krisenproblematik wieder sichtbar wurde mit Hartz IV, Finanzcrash und so weiter und so fort, wo ja zunehmend jetzt auch irgendwie Stimmen laut geworden sind, dass eben das mit der Verwirrung der Geschlechter doch nicht so weit getragen hat. Und dass man sich da wohl irgendwie, also dass es halt sehr wohl irgendwie üble sexistische Mechanismen noch gibt, dass eben diese Care-Frage irgendwie ungelöst ist und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang, denke ich mir, müsste man sich halt auch diese Frage stellen, was passiert da psychisch bei den Leuten und wie lässt sich das eigentlich erklären, dass diese patriarchalen Mechanismen, dass das die überhaupt noch vorhanden sind, obwohl sich doch etliches anscheinend sehr verändert hat im Gegensatz zu den 50er Jahren. Also zum Beispiel, was das Bildungsniveau von Frauen und so weiter angeht.
Aber mit der Einführung von Hartz IV ist es eher so, dass es eine Unterscheidung zwischen nochmal eine Bruchbild zwischen sozusagen produktiv leistenden Arbeiten und Vorarbeiten und das sozusagen durch Hartz IV so eine Grenze gebracht ist. Und dann darunter fallen ja dann unter diesen Vorleistungsarbeiten nicht nur Frauen, sondern gleichzeitig auch noch auch Männer. Und das wäre ja dann auch nochmal anders, wenn wir strukturelle Verhältnis von Abspaltung gar nicht mehr so sehr auf ein Geschlecht zu verweisen, es sei denn, es lässt sich empirisch nachweisen, dass es halt tendenziell immer noch mehr Frauen sind, die in diesem prekarisierten Hartz IV.
Ja, das ist ja in der Tat so. Ich meine, irgendwo so zum alleinerziehende Mütter zum Beispiel oder geschiedene Frauen oder so, die fallen ja in der Tat irgendwie, die sind ja eine Gruppe, die ganz stark vertreten sind, also in dieser ganzen Hartz-IV-Sache. Und das ist auch so, dass irgendwie so dieses Schlagwort von der Feminisierung der Armut und so, das ja schon seit den 70er Jahren rumgeht, dass das ja tatsächlich auch sichtbar wird. Zum Beispiel auch, dass viel mehr Frauen, da war jetzt irgendwie vor ein paar Tagen was auf Spiegel Online oder was Zeit Online, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, dass irgendwie die Frauenerwerbstätigkeit zwar zugenommen hat, das aber Realität halt so ist, dass da die Teilzeitarbeit von Frauen zugenommen hat. Und irgendwie auch die Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort, die sind ja dann immer noch geringer als bei Männern. Also, und von daher denke ich mir, kann man das sehr wohl irgendwie schon auch festmachen. Also dass da Frauen in anderer Weise betroffen sind als Männer auch. Ja.
Also auch eine relativ grundlegende Frage, die sich direkt daran anknüpft. Also jetzt hast du gerade empirisch dargestellt, aber ob du vielleicht nochmal sozusagen den inhaltlichen Zusammenhang also oder so eine Notwendigkeit oder so des Zusammenhangs zwischen Geschlecht und Wertabspaltung bestimmen könnte. Also
kannst du das vielleicht noch einmal ein bisschen genauer sagen?
Also sozusagen die Frage, die halt gerade in dem Kontext mit Hartz IV aufkam, war ja praktisch, gibt es sozusagen diesen notwendigen Zusammenhang zwischen Geschlecht und der Wertabspaltung? Und jetzt sozusagen hast du die empirische Seite davon irgendwie dargestellt und gesagt, nee, eigentlich findet das faktisch statt, auch über so eine eindeutige Trennung, meinetwegen von Produktion und Reproduktion hinaus. Aber also wie bestimmt sich sozusagen inhaltlich diese Notwendigkeit, dass die Wertabspaltung sozusagen direkt auch mal feminisiert wird oder so?
Also wenn ich dich jetzt recht verstehe, dann meinst du, das könnte im Grunde genommen auch anders sein, zum Beispiel.
Genau, also so kenne ich das beispielsweise dann auch aus so Care-Debatten teilweise, dass da sozusagen gerade eine Verschiebung festgestellt wird von, also sozusagen ehemals verlief die Grenze dann eben zwischen den Geschlechtern und inzwischen sind dann in so einem reproduktiven Dienstleistungssektor oder so, dann vielleicht vor allem migrantische Leute beschäftigt oder so, auch ganz oft dann Frauen, nichtsdestotrotz, aber also sozusagen diese Entwicklung oder so, wäre vielleicht alle, die man da noch nicht reingehen.
Also ich denke irgendwie, das ist in der Tat problematisch, jetzt diese Care-Geschichte, ne? Also so einfach gleichzusetzen irgendwie mit Frauen, das habe ich ja schon gesagt. Da gibt es Verschiebungen in der ganzen postfordistischen oder nachpostfordistischen Entwicklung oder wie immer man das sagen will. Drum bin ich eigentlich nicht einverstanden, gerade mit diesen Care-Debatten, weil was du jetzt sagst, dass das dass damit gerechnet wird bei Care-Debatten, das finde ich irgendwie, wird es prinzipiell eigentlich nicht. Meistens ist es so, dass das Frauen zugeschrieben wird und dass dann irgendwie so Umverteilungen von Care-Geschichten, dass das zwischen Frauen stattfindet. Also migrantischer Pflegekraft und was weiß ich, klischeemäßig eine Karrierefrau oder sowas, ne? Die halt irgendwie dann sich eine osteuropäische Migrantin, also hierzulande zum Beispiel, also gerade zulegt und irgendwie dann auch zu niedrigen Löhnen und so. Also so kenne ich das viel eher und ich würde da eher das sagen, was du jetzt sagst mit diesen migrantischen Arbeitskräften, zum Beispiel wenn ich im Krankenhaus jetzt bin, ne, dann sehe ich irgendwie, das sind auch ganz viele männliche Arbeitskräfte im Care-Bereich, die irgendwie aus anderen Ländern stammen. Das finde ich durchaus irgendwie, daran kann man aber auch sehen, dass eben so eine glatte empirische Zuordnung eben nicht mehr irgendwie greift. Ne? Das wollte ich auch zu dir sagen mit diesem Hartz-IV-Beispiel. Wenn du dieses Beispiel hernimmst, da ist es dann so, da hast du dann immer so das Problem, hier müsste dann der Wert sein und da die Abspaltung so, wie ich zwei Apfelhälften sozusagen in der Hand habe, wenn ich den Apfel durchschneide. Ne? Und so ist es ja nicht, sondern es verschiebt sich sozusagen auch inhaltlich in mancherlei Hinsicht, also auf der Oberfläche. Und trotzdem ist es aber so, dass diese Wertabspaltung als Grundprinzip immer noch da ist. Und das ist dann ja eben so dieses Problem auch. Also ich meine, es kommen zum Beispiel mal ganz platt gesagt, das ist übrigens auch was Dekonstruktivistinnen schon gesagt haben, wenn nämlich Frauen dann in einem Bereich Fuß fassen und irgendwie da die Anzahl von Frauen steigt, dass man das dann oft sehen kann, dass dieser Bereich dann abgewertet ist. Zum Beispiel kannst du sehen, fällt mir jetzt einfach so an, dieser Bereich Politik. Es kommen immer mehr Frauen sozusagen in die Politik. Zumindest ist es irgendwie, wenn du jetzt unsere Regierung anguckst oder so. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber Politik immer mehr desavouiert. Also es wird immer weniger, also Stichwort Politikverdrossenheit und solche Geschichten. Ich denke auch, man kann das auch am, ja,
Also mir ging es jetzt gar nicht so sehr darum, irgendwie die These sozusagen an der Empirie zu blamieren oder im Gegenteil, ich wollte sozusagen eher vielleicht sozusagen die These so ein Stück weit über die Empirie hinweg,
ja.
indem du vielleicht sozusagen nochmal erklärst, wo liegt denn eigentlich die Notwendigkeit darin, dass Wertabspaltung einer Weiblichkeit zugeordnet wird? Oder beziehungsweise andersrum könnte man die Frage dann formulieren, irgendwie so, also sozusagen besteht die hypothetische Möglichkeit, Wertabspaltung und eine imaginierte oder real gemachte Weiblichkeit irgendwie zu entkoppeln?
Also ich denke, wichtig dabei ist es, dass du irgendwie dir auch die vorkapitalistischen Verhältnisse irgendwie anschaust. Also insofern als diese christlich-abendländische Entwicklung, also was weiß ich, Kirche, Christentum und so weiter und so fort, aber auch irgendwo so diese antiken Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und auch was Vernunft ist, indem du dir das anguckst, beziehungsweise ich denke nicht, dass du das jetzt im Detail unbedingt irgendwie untersuchen musst, um dir jetzt ein Bild von den kapitalistisch-patriarchalen Verhältnissen zu machen, aber ich denke, es ist wichtig, das anzugucken, um sich darüber klar zu werden, dass das nicht einfach zufällig ist, dass jetzt Frauen irgendwie halt minder bewertet sind, dass da halt bestimmte Zuschreibungen gemacht werden. Und dass das halt irgendwo herkommt. Und insofern denke ich mir, ist das halt nicht was, was jetzt einfach nur so zufällig ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber auf jeden Fall, und das ist ja gerade mein Ziel, die Abschaffung dieser Wertabspaltungsvergesellschaftung und auch irgendwo so dieser Männlichkeit und Weiblichkeit. Also ich habe ja selber irgendwie für mich das Ziel, dass ich diese Hoffnung auf eine Gesellschaft, wo es das einfach nicht mehr gibt, wo das Zwangsverhältnisse sind. Und darum geht es mir eigentlich. Also ich denke jetzt irgendwie einerseits, dass es so ist, dass du auf gar keinen Fall sagen kannst, dass diese körperlichen Unterschiede, wo ich also sagen würde, im Gegensatz zu Dekonstruktivistinnen, dass es die tatsächlich gibt, dass die aber auch Vereigenschaftung nach sich ziehen müssen. Also ich denke, bis aufs Fressen und aufs Scheißen, irgendwie sozusagen, sind wir alle Umweltprodukt. Also da bin ich einfach vollkommen überzeugt. Auf der anderen Seite kannst du das aber auch nicht einfach irgendwie wegtun, dass es tatsächlich nun auch Männer und Frauen gibt, also tatsächlich auch gibt. Da denke ich, muss man dem schon auch irgendwie zur Rechnung tragen, was der Adorno so gesagt hat, das Eingedenken der Natur im Subjekt. Und ich denke irgendwie, dass halt so eine dekonstruktivistische Sichtweise, die irgendwie das gar nicht mehr wahrhaben will, dass die im Grunde genommen selber irgendwo dann schon auf so einem androzentrischen Dampfer ist, in dem sie nämlich irgendwo sozusagen, ja, so eine Art konstruktivistischer Idealismus oder wie immer man das benennen will, der sozusagen irgendwie dann diesen Dualismus von Geist und Körper wiederherstellt, indem er einfach irgendwo dann sozusagen diesem kulturell symbolischen oder dem idealistischen oder wie immer man das sagen will, indem er das hypostasiert.
Hier erstmal mit den Herren.
Sie hatten ja schon angesprochen, dass wenn sozusagen weibliche Menschen, die sozusagen Arbeitstätigkeit aufnehmen, oft Kerntätigkeit in Wert gesetzt wird oder auf den Markt wird, würden Sie die Mütterrente auch als Mittel nehmen, also wie es Form sei, dass man Müttern gewisse Geldleistungen gibt in der Rentenzeit, auch als Inwertsetzung von ihrer Kerntätigkeit sehen? Oder ist es eher in einem anderen Zusammenhang?
Naja, also irgendwie kann man das natürlich schon als Inwertsetzung sehen. Aber ich finde es irgendwie, Inwertsetzung ist ja nicht immer irgendwie schlecht. Also jetzt ganz immanent betrachtet, was jetzt im Moment irgendwie angesagt und zu tun ist. Weil ich habe ja vorhin auch gesagt, wenn ich jetzt von einer theoretischen Warte aus, von einem sehr hohen Abstraktionsniveau aus, sage, man kann irgendwie Care nicht zu einem utopischen Ideal machen. und das dann irgendwie so kitschig besetzen, sozusagen, ach ja, Dienst am Menschen und bla bla und die Frau ist dann besser und so, dann heißt es für mich ja nicht, dass man jetzt Pflegepersonal, also im Krankenhaus, deswegen irgendwie, dass sie das für Gotteslohn machen sollen. Also das ist ja Quatsch, ne? Also da bin ich schon irgendwie dafür, irgendwie mit den Sensen nach Berlin sozusagen, ne? Und da also auch entsprechende Forderungen zu stellen. Also da würde ich irgendwie halt einfach differenzieren. Und aber in gewisser Weise ist es ja in Wertsetzung.
Ja, vielleicht ist es auch eine Art materieller Tribut an so ein Mütterlichkeitsideal, oder? Also
Ja, ich denke aber irgendwie, es ist auch irgendwie heutzutage, glaube ich, überhaupt nicht mehr so einfach. Irgendwie halt, weil Frauen, die sind halt nun einmal gezwungen, sozusagen selbst in dem Erwerbsbereich irgendwie einzutreten und dafür sich selber zu sorgen und am besten auch noch für die Kinder. Und ich denke, dass das irgendwie halt was ist, wo die Gesellschaft nicht mehr so zurück kann. Weil dieses Familienernährerideal ist durch diese Mechanismen der Wertabspaltung als dynamisch-historischer Prozess selber irgendwo ausgehebelt. Und von daher ist es dann halt auch so, dass dann eben so diese Weiblichkeit oder Frauen oder auch ja, Ungerechtigkeiten oder sowas, dann halt überhaupt in den Blickpunkt kommen. Also wo das gar nicht immer alles so direkt gesehen werden kann, weißt du, so mit dem weiblichen, also Mütterlichkeitsideal oder so, dass man da jetzt sagen kann, da wird der Weiblichkeit oder der Mütterlichkeit gehuldigt. Ich meine, denn es ist ja auch so, ich meine, das ist ja eine Leistung irgendwie, Kinder auch großzuziehen. Das ist ja nicht einfach so, dass das nichts ist. Bloß irgendwo bin ich halt gegen Leistung sowohl im Erwerbsarbeitsbereich als auch in diesem Bereich. Aber irgendwie, ich meine, solche Frauen, die müssen natürlich auch von was leben können. Und natürlich irgendwie ist es dann mehr als recht und billig, dass die dann halt auch eine Rente kriegen.
Wobei das ja nur Leute kriegen, die sowieso über der Grundsicherung sind.
Ja, dass das noch einmal ein Beschiss ist, irgendwie ist noch einmal auf einem anderen Blatt steht.
Genau wie dieses Betreuungsgeld,
ja,
das auch nicht für Hartz IV gedacht ist.
Ja, genau.
Gut, weitere Fragen? Dann nochmal.
Es ist ja so, dass das Kapital sich nicht die Bohne dafür interessiert, wie der Preis der wahren Arbeitskraft zustande kommt. Nicht die Bohne. Es interessiert sich auch überhaupt nicht für sowas wie Reproduktion. Es zahlt das, was nötig ist, damit seine Investition sich rentiert. Der Einzige, der sich dafür interessiert, für Reproduktion, ist der Staat, der die Funktion seines Standortes natürlich, die liegt ihm am Herzen. Aus Gründen kann man erörtern und so weiter. Wenn man aber eine Theorie über dieses ganze Thema eröffnet und versäumt es, die Akteure überhaupt mit Namen zu nennen.
Wer sind die Akteure? Die Kapitalisten?
Der Staat, das Kapital, die Lohnabhängigen, diese erstmal als Akteure zu kennzeichnen und zu sagen, die und die machen das, dann ist doch jede theoretische Befassung wertlos, bevor sie überhaupt den ersten Satz auch nur gesagt hat. Wo ist zum Beispiel der Staat als der überhaupt an Reproduktion ein Interesse hat? Weil, also ob zum Beispiel die Reproduktion stattfindet über Subsistenz von Familien, Familiensolidarität, die es in armen Ländern häufig ist, die irgendwo ein Stück Land haben oder sonst was. Ob Reproduktion stattfindet über die Familie als Reproduktionseinheit. Wer auch immer arbeiten geht, ob die Frau arbeiten geht, der Mann arbeiten geht, egal. Denkt ihr davon, ob eher Textilindustrie oder sonst was Industrie oder gar keine Industrie da ist. Oder ob Reproduktion stattfindet über die Warenform, ob man sich das einkauft als Dienstleistung. Ist doch dem Kapital völlig wurscht. Nur den Staat interessiert das bestenfalls. Wenn ich den gar nicht erwähne, dann kann ich doch nicht die geringste Theorie darüber überhaupt nur anfangen zu entwickeln.
Also da würde ich jetzt schon mal so grundsätzlich dazu sagen, dass ich da von vollkommen anderen Voraussetzungen ausgehe jetzt als du. Also irgendwie für mich willst du die die Empirie sozusagen zum Ausgangspunkt machen. Na, die Empirie irgendwo im Sinne irgendwie von dem, was man irgendwo sieht und was man als Akteure halt so wahrnimmt und das dann auch tatsächlich für bare Münze nehmen. Und da gehe ich halt schon mal ganz grundsätzlich davon aus, dass wir von einem fetischistischen Gesellschaftsverständnis ausgehen müssen, das zwar von Menschen gemacht ist, dass sich aber so diese Strukturen ihnen gegenüber verselbstständigen. Und das ist für mich erst einmal der Ausgangspunkt. Und da denke ich irgendwie, ist es auch ungenügend, irgendwie das einfach werttheoretisch zu fundieren, wie das zum Beispiel auch der Postone macht. Sondern da würde ich sagen, dass diese Wertabspaltungsgeschichte was ist, was da als Grundzusammenhang genommen werden muss. Und der Staat ist, und irgendwie mit das, was du jetzt mit Kapitalisten oder so meinst, die sind für mich erst einmal Charaktermasken und irgendwie das Eigentliche ist aber dieser fetischistische Gesamtzusammenhang. Und der Staat ist sozusagen was diesen fetischistischen Gesamtzusammenhang organisiert oder moderiert oder wie immer man das sagen will. Und von daher denke ich, ist da nicht irgendwie der Ausgangspunkt zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich eher so eine Emanation dieses fetischistischen Verhältnisses. Und es ist auch so, dass du da einfach, wenn du jetzt irgendwie auf andere Länder Bezug nimmst, wie das da abläuft, mit Subsistenzproduktion oder irgend sowas, dann denke ich mir, ist das sowas, das müsste man sich halt einfach konkret angucken. Und zwar irgendwie aufgrund dieser Wertabspaltungsform in ihrer historischen Prozessualität und nicht einfach, indem du dann irgendwie hergehst, dann gibt es die Kapitalisten und dann gibt es den Staat. Und was war noch ein drittes? War noch. Also das finde ich irgendwie, dass du genau irgendwie. Bitte? Naja, die Lohnabhängigen irgendwie. Ich meine, ich gehe auch nicht davon, aber mit den Lohnabhängigen irgendwie. Also ich habe bei dir einfach den Eindruck, dass du halt irgendwie noch so im Prinzip einen alten Klassenmarxismus irgendwie drauf hast. Und diese Lohnabhängigen, das ist heutzutage irgendwie was komplett anderes ist, als noch vor 50 Jahren. Und irgendwie, das Problem, das wir jetzt Lohnabhängige sagt, überhaupt nichts. Meiner Meinung nach muss man irgendwie so das, was soziale Disparitäten nimmt, zwar ernst nehmen, aber da haben wir ja heute eher so Phänomene wie diese berühmt-berüchtigte Absturz der neuen Mittelklasse, also diese Angst davor, dieses Überflüssigsein auch so diese Abwertung von sogenannten Überflüssigen im Medium von Rassismus und Antisemitismus, dass wir Sexismusprobleme haben, dass wir Hausfrauisierung von Männern als Problem haben und dass du meiner Meinung nach halt so ein altes Schema hast, das du dann halt irgendwo so der Wirklichkeit jetzt aufstülpst und da halt dann einfach auch so das Kapital setzt irgendwie so als Block und irgendwo, und das ist richtig, ich gehe gar nicht vom Kapital als Kapital einfach aus. Mir geht's um den Kapitalismus beziehungsweise um das kapitalistische Patriarchat und das ist was ganz anderes als einfach bloß irgendwo so das Kapital. Das umfasst auch irgendwie ganz mehrere Seiten und mehrere Ebenen. Und da gibt's auch was irgendwie, da gibt's zum Beispiel auch was, diese Differenz zwischen Wesen und Erscheinung, das gibt's für dich auch gar nicht mehr, die für mich, obwohl ich das jetzt nicht gesagt habe, sehr wichtig ist. Aber vielleicht irgendwie, wenn ich jemand anders noch was sagen will, dass er da auch noch zum Zuge kommt. Oder eine andere.
Anscheinend nicht, dann kann die Diskussion vielleicht im Kleinen noch fortgesetzt werden. Danke für eure Aufmerksamkeit und die Beteiligung hier. Wir sehen uns nächste Woche bei Justin Monday, würde ich sagen.